Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 17 und 18 der 39. Sure, der Sure Somar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra. Fabashshir 'ibad. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam anweisen, denen, die einzig und allein Gott anbeten, Erfreuliches zu verkünden. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Denjenigen, die es mieden, Götzen anzubeten und sich stattdessen Gott zu wandten, ist frohe Botschaft. Verkünde die frohe Botschaft also ihnen, die mich, Gott, anbeten. Sie, die die Reden hören und die Besten davon befolgen, sind diejenigen, die Gott auf den richtigen Weg führte und die verständig sind.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 19. Dezember 2020, gleich dem 29. Ausar 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Hazrat Zainab Salamullah alaiha. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Neuer Grenzübergang zwischen Iran und Pakistan eröffnet. Guterres ruft Länder zu Handelsbeziehungen zum Iran auf. Kongressabgeordnete, Trumps Politik des maximalen Drucks gegen Iran fehlgeschlagen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Neuer Grenzübergang zwischen Iran und Pakistan eröffnet. Ein Grenzübergang zwischen Iran und Pakistan ist heute in Anwesenheit von Verantwortlichen beider Länder offiziell eröffnet. Mit der Eröffnung des Grenzübergangs Rimdan-Gabt, des zweiten offiziellen Grenzübergangs zwischen Iran und Pakistan, wird der Warenaustausch legal und der Personenverkehr mit einem Reisepass ermöglicht. Das Grenzgebiet Rimdan an der Grenze zu Pakistan liegt 120 Kilometer entfernt von Chabahar und 70 Kilometer entfernt der pakistanischen Stadt Gwadar. Dieses Gebiet ist der beste Zugang Irans zu 37% der Bevölkerung in Pakistan, China und Indien. Die Eröffnung des Grenzübergangs Rimdan-Gabt ermöglicht den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie der Handelsgeschäfte zwischen Iran und Pakistan. Iran und Pakistan mit 909 Kilometern gemeinsamer Grenzen nutzten zuvor nur den Grenzübergang Mirjawad-Haftan. Da dieser Grenzübergang als einziger offizieller Grenzübergang zwischen Iran und Pakistan für den Handel und den Reiseverkehr anerkannt ist, wird der Rimdan-Gabt-Übergang die Beschränkungen für pakistanische Händler, insbesondere für Einwohner Balochistans, beim Zugang zum Nullpunkt der Grenze reduzieren. Guterres ruft Länder zu Handelsbeziehungen zum Iran auf. Im 10. Bericht über die Umsetzung der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates hat der UN-Generalsekretär die Notwendigkeit unterstrichen, den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan zu erhalten und alle UN-Mitgliedstaaten aufgefordert, im Rahmen dieser Resolution des UN-Sicherheitsrates Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran aufzunehmen. In einem gestern veröffentlichten Bericht bekräftigte Antonio Guterres, dass die Resolution alle Mitgliedstaaten, regionalen Organisationen und Organisationen auffordert, die Umsetzung des Atomabkommens zu unterstützen. Er beschrieb das JCPOA als Beweis für die Wirksamkeit von Multilateralismus, Diplomatie und den Erfolg der Nichtverbreitung von Nuklearwaffen und fügte hinzu: Ich bin stets der festen Überzeugung gewesen, dass dieses Programm der beste Weg ist, um eine umfassende, langfristige und angemessene Lösung des iranischen Atomproblems zu gewährleisten und zum regionalen und internationalen Frieden und zur regionalen Sicherheit beizutragen. Der UNO-Generalsekretär fügte hinzu, ich nehme das anhaltende Engagement der Teilnehmer zur Kenntnis, die Bedeutung dieses Programms für alle aufrechtzuerhalten, einschließlich der Bereitstellung konkreter wirtschaftlicher Vorteile für das iranische Volk. Ich habe alle Länder ermutigt, dieses Programm zu unterstützen, und ich bin der Ansicht, dass Probleme, die nicht direkt mit diesem Programm zusammenhängen, unbeschadet behandelt werden sollten, um das Abkommen und seine Erfolge zu bewahren. Guterres beklagte auch den einseitigen Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Atomdeal mit dem Iran und erklärte, dass die Wiedereinführung nationaler Sanktionen, die gemäß den Grundsätzen des JCPOA aufgehoben worden seien, gegen die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates verstoße. Der UNO-Generalsekretär merkte in diesem Bericht auch dazu an, ich danke den Ländern, die weiterhin Handelsaustauschinstrumente unterstützen. Ich bekräftige die Bedeutung von Initiativen zur Unterstützung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit der Islamischen Republik Iran, insbesondere angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Herausforderungen, die ihre Wurzel in der Coronavirus-Epidemie haben. Er forderte auch die Teilnahme anderer Mitgliedstaaten, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Der Bericht soll auf der nächsten Sitzung des Sicherheitsrates am Dienstag zur Umsetzung der Resolution 2231 gelesen werden. Kongressabgeordnete, Trumps Politik des maximalen Drucks gegen Iran fehlgeschlagen. Die Politik von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Iran sei nach Meinung von Ilhan Omar, einem muslimischen Mitglied des US-Kongresses, kläglich gescheitert und habe Teheran nicht an den Verhandlungstisch bringen können. In einem Interview mit Responsible Statecraft sagte Ilhan Omar dazu weiter, diese Politik hat nichts dazu beigetragen, den Iran an den Verhandlungstisch zu bringen. Omar wies ferner darauf hin, die letzten 4 Jahre seien eine Katastrophe für die Vereinigten Staaten in der Welt und für die Außenpolitik im Allgemeinen gewesen. Trump zog sich aufgrund des von ihm betriebenen Unilateralismus aus wichtigen diplomatischen Errungenschaften wie dem Pariser Klimaabkommen und dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran zurück. Sie fuhr fort, dass Trump Diktatoren auf der ganzen Welt geholfen und das Netzwerk von rechten Diktatoren von Saudi-Arabien bis Ungarn und Indien ausgenutzt habe. Der Iran leidet unter dem Druck der US-Sanktionen, sagte sie und betonte, als ein moralisches Thema bedeutet diese Situation, dass die Trump-Regierung damit beabsichtigte, alle unschuldigen Menschen zu töten. Das iranische Volk, insbesondere in Not geratene Kinder und Frauen, leidet. Während der Corona-Epidemie ging ihnen die Medizin aus und ihre Grundbedürfnisse wurden nicht erfüllt. Nach dem illegalen Austritt aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan am 8. Mai 2018 haben die Vereinigten Staaten eine umfassende Kampagne gestartet, um Druck auf den Iran auszuüben. Trump hatte behauptet, nach dem Rückzug aus dem Atomabkommen die Politik des sogenannten Maximaldrucks gegen den Iran anzuwenden, um Teheran zwecks eines besseren Abkommens an den Verhandlungstisch zu bringen. In wenigen Wochen läuft die Amtszeit der Trump-Regierung aus, ohne dass sie ihrem Vorhaben einen Schritt näher gekommen seien. Medienberaterin von Präsident Assad. Niemand kann über die Beziehungen zwischen dem Iran und Syrien entscheiden. Laut Angaben der Beraterin des syrischen Präsidenten für politische und mediale Fragen könne niemand über Syrien und seine Beziehungen zum Iran, zu Hezbollah und zum palästinensischen Widerstand entscheiden. Syrien verhandelt nicht über seine Souveränität, sagte Busaina Shaban, Beraterin des syrischen Präsidenten, am Freitagabend gegenüber dem Nachrichtensender Al-Mayadin. Die Medienberaterin von Präsident Assad bekräftigte, Syrien wartet auf die Politik der neuen US-Regierung und vor allem auf den Abzug amerikanischer Truppen aus diesem Land, aber wir erwarten nicht viel von der neuen US-Regierung, da unsere Region immer unter demokratischen und republikanischen Regierungen gelitten hat. Shaban forderte die US-Botschafter bei den Vereinten Nationen Kelly Craft auf, die Resolution 2254 anzuerkennen, die der Besatzung Syriens durch die USA widerspricht, weil die Vereinigten Staaten immer gegen die UN-Resolutionen zu Syrien verstoßen, syrisches Territorium besetzen und sein Öl plündern. Shaban hielt die Strategien seines Landes sowie die Rolle Russlands als Verbündeter bei der Bekämpfung von Sanktionen für wichtig. Die Medienberaterin des syrischen Präsidenten verurteilte ferner die Besetzung Teile ihres Landes durch die türkische Armee und erklärte, Russland erwartet, dass die Türkei ihre Streitkräfte weiterhin aus den zwischen der Türkei und Syrien vereinbarten Gebieten abzieht. Shaban äußerte sich auch zu den Vereinbarungen einiger arabischer Länder mit Israel und sagte, was die Vereinigten Staaten planen, ist kein Schicksal und Nationen können Washingtons Pläne vereiteln. Die Vereinigten Staaten wollen, dass Söldner tun, was sie wollen, betonte sie. Chabon sagte, dass das, was in der arabischen Welt geschieht, nicht im Interesse der Kompromisse machenden Länder liegt und es keine andere Wahl gibt, als sich an die palästinensische Sache zu halten und der Besetzung ein Ende zu setzen. Borrell, Außenpolitik der Türkei verstößt gegen EU-Interessen. Die Außenpolitik der Türkei verstößt laut dem EU-Außenbeauftragten gegen die Interessen der Europäischen Union. Die EU wolle ihre Beziehungen zur Türkei ausbauen. Zunächst müsse aber die Türkei die Aktionen, die gegen die Interessen der Union seien, stoppen, teilte Josep Borrell in einem Beitrag mit, der am Freitag auf der EEAS-Website veröffentlicht wurde. Die Maßnahmen der Türkei im Osten des Mittelmeers, in Libyen und in Syrien dienen nicht den Interessen Europas, hob Borrell hervor. Die Fortsetzung der Bohrarbeiten im östlichen Mittelmeer durch die Türkei habe eine sehr negative Situation erzeugt, so der EU-Außenbeauftragte weiter. Borrell warnte außerdem, die EU werde verstärkt gegen die Türkei vorgehen, wenn sich die Situation verschlechtere. Die Äußerungen Borrells kamen, während der türkische Präsident seinen Wunsch nach einer Verbesserung der Beziehungen zur EU bekundete. Auf einer Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag sagte Recep Tayyip Erdogan, die Türkei will eine neue Seite in den Beziehungen mit der EU aufschlagen. Das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei ist derzeit angespannt. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten in der vergangenen Woche auf ihrem Gipfel in Brüssel eine Liste mit neuen Sanktionen gegen die Türkei aufgestellt. Hintergrund ist ein Streit über die Erkundung von Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer, auf die neben der Türkei auch Griechenland und Zypern Anspruch erheben. Griechenland, Frankreich und einige weitere europäische Länder sahen die Aktionen der Türkei als illegal an und warnten vor Folgen der türkischen Maßnahmen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 2 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 3 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandar Abbas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Jetzt ist das Rennen für die Welt und die allermeisten Amerikaner gelaufen. Der demokratische Kandidat Joe Biden wird am 20. Januar nächsten Jahres als 46. Präsident der USA das Weiße Haus übernehmen. Über noch weitere Hintergründe und Folgen dieser Wahlbetrugsaffäre sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil des Interviews. Das vollständige Interview können Sie wie gewohnt auf unserer Website pastoday.com/de anhören.
Herr Hölzel, lassen Sie mich auf einen Punkt zurückgreifen, der uns Iraner interessiert, und zwar das Atomabkommen mit dem Iran, das internationale Atomabkommen mit dem Iran. Sie haben in Ihren Ausführungen angedeutet, dass Joe Biden zum Deal zurückkehren möchte. Aber nun haben die Europäer, vor allem der Bundesaußenminister Heiko Maas, kürzlich in einem Spiegel-Interview gesagt, das alte, wie er sich ausdrückt, das alte Atomabkommen reiche nicht aus. Es müssen etwas dem hinzugefügt werden, was kategorisch vom Iran abgelehnt worden ist. Wie geht es hier weiter?
Ich denke, man wird sich in Teilen auch einfach neu zusammenraufen müssen, denn es gab ja tatsächlich im JCPOA, in diesem Protokoll, in diesem Vertrag, Bestimmungen, die eben terminiert waren auf 10 Jahre. Und da geht es um Rüstungsfragen, Raketen, Waffenfragen und so weiter. Und tatsächlich sind ja jetzt davon nicht 10 um, sondern bloß 5. Und jetzt kann man eben in aller Ruhe anfangen, sich da zu unterhalten, wie geht es tatsächlich weiter. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass der Iran einen Teil seiner Vorstellungen dahingehend, nämlich, dass ja der Westen, ich will mal sagen, die letzte Mühe schuldig geblieben ist, tatsächlich auch seinerseits dieses Abkommen wirklich mit vollem Leben zu erfüllen. Ich will gar nicht davon reden, dass der Iran immerhin nach Ansicht der Wiener Atomaufsichtsbehörde den Vertrag jederzeit übererfüllt hat, bis eben ein Jahr nach dem Ausstieg der USA oder sagen wir nach dem Bruch des Vertrages durch die USA und danach erst angefangen hat, und zwar sehr akkurat erklärt, wir machen dies, wir machen das, sie halten sich nicht daran, aha, die Europäer tun nichts und wollen die Europäer vielleicht doch, dann haben sie immer noch nicht. Und dann hat der Iran angefangen, schrittweise, auch nicht wie verrückt, sondern wirklich schrittweise, genau erklärtermaßen auch aus diesem Vertrag auszusteigen, was selbstverständlich sein gutes Recht war und ist. Und in dieser schwierigen Lage wird tatsächlich, der Westen hat da jetzt eben auch durch unseren Außenminister seine Vorstellungen geäußert, dass da was nachgeregelt werden muss. Aber es gibt auch solche Nachregelungswünsche seitens des Iran. Der Iran wird, da bin ich mir einigermaßen sicher, geltend machen, dass der Westen sich eben nicht so dran gehalten hat wie der Iran selbst. Und man wird sich da bemühen müssen umeinander. Und könnte sein, dass Joe Biden das macht, könnte auch sein, dass er es nicht tut. Denn ich halte Joe Biden für den schwächeren Kandidaten als Obama. Obama war es ein ehrliches Anliegen, hier zu einem Miteinander zu kommen. Das denke ich schon. Und der Iran hat gewaltig Federn gelassen, hat trotzdem nicht bekommen, was er wollte damit. Und in dieser schwierigen Lage ist jemand, der gegenüber dem Deep State keine starke Stellung hat, wie Joe Biden, der steht da schlechter da, sich mit dem Iran schließlich zu einigen. Ich bin gespannt, auch aus strategischen Gründen, wie das mit dem Iran weitergeht. Ich bin nicht hoffnungslos, aber ich bin auch nicht jetzt außerordentlich euphorisch, dass das alles so leicht ginge.
Herr Hotzel, ein weiteres wichtiges Thema ist die USA-EU-Beziehungen. Wir wissen, dass diese Beziehungen unter Trump gelitten haben. Und es scheint, dass Biden nun dies wieder rückgängig eher so an die Europäer wieder rücken. Also werden wir in Zukunft wieder USA und Europäer wieder zusammen sehen, dass sie dann zusammen Dinge im Nahen ganzen Welt unternehmen werden?
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Werden Sie gemeinsam Dinge im Nahen Osten unternehmen? Also ich glaube, Sie rücken auf jeden Fall aneinander. Aber wie viel Gemeinsamkeit im Nahen Osten entstehen kann, das hängt auch davon ab, inwieweit man von der wirklich verrückten und rechtsbrecherischen Politik Trumps in dieser Region eigentlich sich absetzen möchte. Und das war ja auch alles sehr uneinheitlich, nicht? In Syrien hat Trump die Truppen runtergefahren, die er geerbt hat. Und das Engagement hat er auch runtergefahren, hat einiges der Türkei überlassen. Jetzt spreche ich heute Abend auch mit dem türkischen Fernsehen über die neuen US-Sanktionen gegen die Türkei. Das sind für mich auch keine Trump-Sanktionen gegen die Türkei. Das ist schon, wie soll man sagen, der Deep State, der sich da zwischen diesen beiden Präsidenten, also in einer Phase, wo tatsächlich Trump der abgehende, der scheidende Präsident ist, kommen hier also Sanktionen gegen die Türkei ins Spiel, muss man einfach als Gradmesser einmal sehen, das ist nicht Trumps Wunsch gewesen. Der wollte keine Sanktionen gegen die Türkei und hat das immer, der hat den Ball immer flach gehalten, hatte eigentlich persönlich ein gutes Verständnis mit Erdogan. Und das entspricht eigentlich auch Trumps Naturell. Jetzt läuft das in die andere Richtung. Das nimmt schon voraus, was Joe Biden tun würde, sonst käme das so nicht. Das ist sehr spannend. Also wir schauen einmal, jetzt haben wir also zwei Fälle, nicht? Das eine ist also Joe Bidens Politik. Hier werden dann die Sanktionen gegen die Türkei vielleicht stärker, aber wir haben auch eine Trumps Politik, die in dieser Übergangsphase beispielsweise bei Nord Stream 2 aus meiner Analyse heraus zum Tragen kommt und deswegen wird da weitergebaut. Also das ist eine tatsächlich eine Übergangszeit jetzt. Insgesamt sehe ich, dass die Europäer erst dann mit den USA Nahost besser zusammenarbeiten werden, wenn die USA aufhören, dermaßen prozionistisch radikal zu sein, wie Netanyahu sich das nur wünschen kann.
Ja, Hossel, nun kommen wir zum Schluss und möchte die Frage wie immer an Sie stellen. Wie sehen Sie die Perspektive der Zusammenarbeit auf der ganzen Welt? Oder wie sehen Sie die Perspektive für die ganze Welt in den nächsten 4 Jahren zumindest?
Ich sage Ihnen etwas ganz Ehrliches, auch wenn das vielleicht jetzt nicht überall gut ankommt und schwierig zu verdauen ist. Ich sehe die Welt auf einem schrecklichen, mich grausenden, furchtbaren Kurs wegen einer erlogenen Pandemie, die mit buchstäblich hochgiftiger Impfung weltweit bekämpft werden soll, unter gleichzeitigem Einsatz ebenfalls hochgiftiger Mobilfunktechnologie. Das ist eine mörderische Mischung. Und das wird unsere Politik viel mehr bestimmen als die alten Machtspiele und strategischen Machtspiele. Und was da hinten geplant ist, das ist ja, das kann man ja wissen, wenn man das wissen will, nicht wahr? Wir werden eine deutlich verringerte Weltbevölkerung haben und die Menschen, die übrig bleiben, sind verchippte, mit elektronischen Bauteilen versehene Sklaven einer ganz hauchdünnen kleinen Minderheit namens Weltregierung. Das ist das, was uns bevorsteht. Und in den nächsten 4 Jahren werden die entscheidenden Schritte in diese Richtung gehen. Und man braucht ganz offensichtlich einen so schwachen und willfährigen Deep State-Präsidenten wie Joe Biden, um Amerika möglichst weitgehend durchzuimpfen. Da stehen den Amerikanern fürchterliche Dinge bevor. Und uns Deutschen nebenbei gesagt auch.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharoni.
Ja, danke.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt. In einer Stadt lebte ein Ladenbesitzer, der für seine Hilfsbereitschaft bekannt war. Eines Tages kam ein Mann aus dem Dorf zu ihm ins Geschäft. Er kam jedes Jahr im Herbst und Winter in die Stadt, um zu arbeiten, und kehrte im Frühling zurück. Die beiden wurden gute Freunde und der Ladenbesitzer, der sehr gastfreundlich war, sagte: Ich weiß, dass du das meiste, was du verdienst, für die Unterkunft in der Herberge ausgeben musst. Ich will dir ein Zimmer in meinem Haus geben, in dem du nachts übernachten kannst. Der Mann aus dem Dorf nahm diesen Vorschlag freudig an. Er konnte nun nach jedem langen Arbeitstag bei seinem Freund im Haus wohnen, und dieser behandelte ihn wie einen guten Gast. Dafür war er seinem Gastgeber sehr dankbar und sagte in Abständen zu ihm: Ich habe dir so viel Umstände gemacht, das möchte ich gerne gut machen. Du solltest in unser Dorf kommen und mein Gast sein. Vielleicht kann ich mich so ein wenig für deine Gastfreundlichkeit erkenntlich zeigen. Doch der Ladenbesitzer sagte dann jedes Mal: Weißt du, im Moment habe ich keine Zeit, vielleicht später. So vergingen die Jahre, und immer, wenn ihn der Gast vom Lande einlud, wehrte er unter irgendeinem Vorwand ab. Seine Frau sei krank, er selber sei krank und so weiter. Bis schließlich der Mann vom Land langsam verärgert wurde. Wieder war der Mann vom Dorf in die Stadt gekommen und konnte 6 Monate lang in dem Haus des Ladenbesitzers wohnen und wurde von ihm sehr gastfreundlich behandelt. Aber diesmal sagte er ganz offen zu dem gastfreundlichen Mann: »Ich bin wirklich traurig darüber, dass du mir nur immer versprichst, dass du mich besuchen kommst, aber nicht kommst, und ich schäme mich über alle deine Gastfreundlichkeit.« Der Mann aus der Stadt sagte: »Mein guter Freund, wenn ich bislang nicht zu dir ins Dorf gekommen bin, dann lag es nicht daran, dass ich nicht kommen wollte. So Gott will, werde ich im nächsten Sommer.« Der Frühling nahte heran. Der Mann vom Dorf verabschiedete sich und nahm seinem Freund das Versprechen ab, dass er diesmal ganz bestimmt zu Besuch kommt. Doch der Frühling verging und nach ihm der Sommer, und wieder hatte der Mann aus der Stadt nicht sein Versprechen erfüllt. Es wurde Herbst und dann Winter, ohne dass der Mann vom Dorf wieder gekommen wäre. Die Frau des Ladenbesitzers sagte: »Er nimmt es dir bestimmt übel, dass du dich wieder nicht an dein Versprechen gehalten hast. Vielleicht ist er auch in der Stadt, aber kommt nicht mehr zu dir.« Da sagte er: »Ihr Mann, es wäre bestimmt zu mir gekommen, wenn er in der Stadt wäre. Er ist ein treuer Mensch und vergisst so schnell nicht seine Freunde.« Es vergingen einige Jahre, aber der Mann aus dem Dorf ließ sich nicht blicken. Es war Mitte Frühling, als die Kinder des Mannes sagten: »Vater, du hast uns seit langem nicht mehr mit auf eine Reise genommen. Wir würden so gerne einmal wieder in die grüne Natur.« Auch seine Frau stimmte ein: »Ja, lass uns verreisen. Wir könnten deinen Freund auf dem Dorf besuchen. Er hat dich doch so oft eingeladen und du hast niemals darauf geachtet.« Da entschloss sich der Ladenbesitzer, endlich seinen Freund auf dem Lande aufzusuchen. Liebe Hörerfreunde, die Fortsetzung dieser Geschichte aus dem Masnavi von Molavi hören Sie beim nächsten Mal. Unser heutiges Sprichwort hört sich hierzulande wie folgt an: Man on ruz kushte shodam ke gove sefid ra kushti. Drei Kühe lebten auf einer Weide. Eine schwarze, eine weiße und eine rote. Sie verstanden sich prächtig und hatten ein gutes Leben. Ganz in der Nähe aber streunte ein Löwe herum. Der hätte alle drei Kühe am liebsten auf einen Schlag verschlungen. Doch er sah, dass sie fast immer dicht beieinander waren. Er musste also auf einen günstigen Augenblick warten und eine von ihnen alleine erwischen. Eines Tages streifte die weiße Kuh etwas abseits von den anderen alleine durchs Gras, als sich der Löwe an die schwarze und rote Kuh heranmachte und fragte: »Wo ist denn eure Nachbarin?« Die schwarze Kuh sagte: »Ach, sie ist ganz in der Nähe.« Und die rote meinte: »Warum fragst du?« Der Löwe antwortete: »Ich frage nur, weil ihr nicht wisst, was auf euch zukommt.« Die beiden Kühe meinten im Duett: »Was soll denn auf uns zukommen?« Der Löwe aber sagte: »Wir leben hier doch seit Jahren friedlich, aber die weiße Kuh will die Menschen herbeiholen, und wenn sie kommen, wird es uns schlecht ergehen.« Da fragte die rote Kuh, was können wir da tun? Der Löwe, überlass es mir. Ich werde diese weiße Kuh erlegen, damit die Menschen uns nicht diese schöne Weide wegnehmen. Die beiden Kühe willigten ein. Da nahte auch schon die weiße Kuh fröhlich heran. Sie ahnte nicht, dass ihr der Löwe auflauert. Dieser sprang plötzlich hervor und verschlang sie. Und die rote und schwarze Kuh sahen schweigend zu. Es vergingen einige Tage. Der Löwe hatte Appetit auf die nächste Kuh und ersann einen Plan. An jenem Tag hatte sich die schwarze Kuh zum Grasen etwas von der roten Kuh entfernt, als der Löwe zur roten Kuh heranschlich und sagte, »Siehst du, wie gut es wir nun haben, nachdem die weiße Kuh nicht mehr da ist? Aber eins musst du wissen, die Löwen sind mit den roten Kühen näher verwandt als mit den schwarzen. Die schwarze Kuh gehört eigentlich gar nicht zu uns.« Die rote Kuh fragte, »Was willst du damit sagen?« »Ach«, sagte der Löwe, »eigentlich gar nichts. Ich wollte dich nur um Erlaubnis bitten.« »Erlaubnis für was?« fragte die rote Kuh ahnungslos. »Der Löwe, mit deiner Erlaubnis will ich die schwarze Kuh aus dem Weg räumen. Dann wirst du sehen, was für ein schönes Leben du und ich auf dieser Weide haben werden.« Die rote Kuh schwieg und schien einverstanden. Ahnungslos und munter kam die schwarze Kuh herbei, doch bald verging ihr das Lachen. Der Löwe tötete sie und die rote Kuh sah schweigend zu. Nach ein paar Tagen verlangte es dem Löwen wieder nach Rindfleisch. Siegessicher ging er auf die rote Kuh zu. Die schien schon auf ihn zu warten und begriffen zu haben, was auf sie zukommt. In der Tat begriff die rote Kuh, als sie den Löwen sah, dass dieser zwischen ihr und ihren guten Freunden einen Keil gestrebt hatte, um sie alle drei zu vernichten. Sie schämte sich schrecklich, weil sie nichts dagegen getan hatte, dass der Löwe die weiße und schwarze Kuh tötet. Der Löwe fragte erstaunt, »Hast du keine Angst, weil ich dich auffressen werde?« Da sagte die rote Kuh noch schnell, bevor der Löwe sich auf sie stürzte, »Wovor soll ich Angst haben? Ich galt doch schon an dem gleichen Tag als tot, als du die weiße Kuh getötet hast.« »Man Andrews kushti shodam ke gove sefitro kushti.« Dieser Satz wurde zum Sprichwort und man verwendet dieses Sprichwort, wenn der Feind listig zwischen Freunden spaltet, sie auseinanderbringt und die Freunde wegen dieser Spaltung Schaden erleiden.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit dem Musikstück unter dem Namen Silsile-ye Mujedust mit der ungefähren Übersetzung Das Haar des Freundes von Ali Reza Eftekhari. Viel Spaß! Thank you.
چون منش خون بهاست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا دشنام رو کزل بشیرین دوست سلسله موی دوست حلقه دام فراز هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست هر که در این حلقه نیست فارغ از این
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Hazrat Zainab Salamullah alaiha.
Wir gedenken der Geburt einer großen Dame des Islams. Ihr Name Zainab ist mit bedeutenden Ereignissen in der Geschichte des Islams verknüpft. Wir möchten aus gegebenem Anlass gratulieren und aus dem Leben Hazrat Zainabs berichten. Hazrat Zainab wurde gemäß dem Mondkalender am 5. Jamadul Awal 6 Jahre nach der Hijra in Medina geboren. Hazrat Zainab war das dritte Kind Ali alaihi salams und Fatimis, der Prophetentochter alaihi salam. Als sie zur Welt kam, war der Prophet auf Reisen und so bat Fatime ihren Gemahl Ali, einen Namen zu bestimmen. Doch Imam Ali sagte, dies solle der Prophet bei seiner Rückkehr tun. Als der Prophet bei der Rückkehr von der Geburt seiner Enkeltochter erfuhr, sagte er, Gott, der Erhabene, sagt, nennt das Mädchen Zainab, nämlich die Zierde des Vaters. Dann nahm er Zainab in seine Arme, küsste das Kind und sagte, ich lege allen ans Herz, dieses Mädchen zu achten, denn sie ist wie Khadija. Wie die Geschichte zeigt, war Zainab wirklich wie die verstorbene Gemahlin des Propheten Khadija, denn sie hat wie sie für den Islam große Härten ertragen und auch Ausdauer und Opferbereitschaft zur Stärkung der göttlichen Religion beigetragen. Zainab wuchs in einer Familie auf, in der Reinheit und menschliche Vortrefflichkeit herrschten. Schon als kleines Mädchen hatte sie ein auffällig gutes Gedächtnis und als Erwachsene erhielt sie den Beinamen Aurele, was bedeutet, dass sie sehr klug und viel Verstand besaß. Zainab wurde noch als Kind mit den bitteren Seiten des Lebens vertraut. Zunächst verlor sie ihren Großvater, den Propheten des Islams, und bald darauf ihre Mutter, die Tochter des Propheten. Zu ihrer Zeit besaß die Mehrheit der Frauen keinerlei Bildung. Aber sie, Zainab, erwarb bei ihrem Vater Imam Ali hohes Wissen und begann dieses weiterzugeben. Viele Frauen kamen in Medina und Kufa zu ihren Koran- und Lehrsitzungen. Zainab vermählte sich mit Abdullah ibn Jafar, einem Cousin. Abdullah besaß großen Reichtum. Aber für Zainab spielte dies keine Rolle. Sie dachte nicht materiell. Ihre Denkweise ging weit über das Materielle hinaus. Sie hatte gelehrt, niemals das Juwel der Wahrheit zu opfern. Als ihr Bruder Imam Hussein sich zur Rettung der Religion entschloss, gegen Unrecht und Frevel anzutreten, folgten sie ihm in den Kampf. Bei ihrer Vermählung mit Abdullah hatte sie die Bedingung gestellt, immer ihrem Bruder Hussein beiseite stehen zu dürfen, und Abdullah hatte dies akzeptiert. Als Imam Hussein sich nun auf den Weg nach Karbala machte, schloss sich Zeynab ihm an. Sie war auch dabei, als die Horden des Yazid in Karbala, Irak, Imam Hussein und seine Helfer angriff und niedermetzelte.
Wenn wir mehr über die Persönlichkeit Zeynabs erfahren wollen, müssen wir die Geschichte von Ashura lesen und uns die Geschichte von der Gefangennahme der Angehörigen des Propheten ansehen. Dort werden wir Zeuge von der seelischen Größe und Gotterkenntnis dieser großen Dame des Islams. Zeynab liebte das Gebet zu Gott. Das Gebet war für sie wie ein sicherer Ufer. Es tröstete sie über das große Leid, das sie erfahren hatte, hinweg. Nach dem Märtyrertod ihres Bruders Imam Hussein und seiner Getreuen und dem Tod ihrer Söhne in Karbala kamen ihr Gottvertrauen und ihre große Geduld und Tapferkeit voll zum Ausdruck. Sie zeigte gegenüber den Anführern des Unrechts keine Furcht und tadelten sie mutig. Sie verteidigte ihnen gegenüber die Rechtmäßigkeit der Familie des Propheten und sagte, dass Imam Hussein und seine Getreuen, die in Karbala Märtyrer wurden, die wahren Sieger gewesen sind. Berühmt ist ihre eindrucksvolle Rede als Gefangene zu Hofe des Yazid. Sie berief sich dabei auf den Inhalt des Korans. Ihre Rede war so eindrucksvoll, dass Ibn Kathir, einer der großen arabischen Redner, laut weinend die Prophetenfamilie zu loben begann und sagte, dass alle ihre Mitglieder, von den Kindern bis zu den Greisen, die besten aller Menschen sind und auch die Frauen die besten aller Frauen. Er sagte auch, eure Generation ist besser als jede andere Generation und wird niemals eine Niederlage erfahren. Zeynab überliefert von ihrem Vater Imam Ali folgendes Wort. Der Mensch erkennt die Wahrheit nicht, es sei denn, dass er drei Eigenschaften besitzt, nämlich Wissen über die Religion, Geduld bei Schwierigkeiten und richtige Planung in den Angelegenheiten des Lebens. Hazrat Zeynab besaß alle drei Eigenschaften. Sie zeichnete sich zum Beispiel durch sehr große Geduld aus. Geduld und Ausdauer und Opferbereitschaft auf dem Wege der Wahrheit und des Rechtes waren für sie schön und Dinge, die nie ihren Wert unter den Menschen verlieren. Daher hat sie über den tapferen Widerstand, den Imam Hussein und seine Gefährten am Ashura-Tag gegenüber den Unterdrückern bis zum Märtyrertod leisteten, dem Tyrannen Yazid gegenüber gesagt, ich habe an diesem Tag nur Schönes erlebt. Abschließend gratulieren wir noch einmal allen Freunden zum Jahrestag der Geburt dieser großen Dame Hazrat Zeynab, welche im Iran auch zum Tag der Krankenschwester ernannt wurde.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastorday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.